Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Ich hab's nicht, er hat's, aber mit unserer Liebe hat es nichts zu tun. Wir sind ein harmonischer Dreier, mein Mann, sein Virus und ich.
Ich weiß nicht, bei wem ich mich angesteckt habe. Heute bin ich in einer festen Beziehung. Wir leben mit Hund, Katze und HIV.
Neulich vom Sex wollte eine wissen, ob ich getestet bin. Und dann nur mit Gummi. Boah, Alter, AIDS ist doch schwul, ey.
Über HIV habe ich mich natürlich nicht gefreut. Aber jetzt freue ich mich auf mein Kind. Und sie ist positiv. Mein Kind wird negativ.
Wenn ich ihn jetzt danach frage, geht die ganze Lust flöten, dachte ich. Und dann kam das Testergebnis. Positiv. Wir wussten es beide nicht.
Ja, das war ein Ausschnitt aus einem Video der Berliner AIDS-Hilfe, das für mehr Bewusstsein, mehr Self-Awareness beim Thema HIV und AIDS wirbt. Denn AIDS ist ja immer noch ein Thema, vor allem in den Entwicklungsländern, aber auch bei uns, auch in Deutschland und Berlin. Und das ist heute das Thema bei Queerest Berlin, zu der ich heute einen kompetenten Gast eingeladen habe, Ute Hiller, Geschäftsführerin der Berliner AIDS-Hilfe. Schön, dass du da bist. Hallo.
Schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich würde gerne als erstes mal fragen, AIDS und HIV ist ja, also schon vor Corona, habe ich so den Eindruck, manchmal so ein bisschen in den Hintergrund getreten, so in der medialen Berichterstattung, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die Behandlungsmöglichkeiten besser sind, also dass es eben nicht mehr eine tödliche Krankheit ist oder nicht immer eine tödliche Krankheit ist wie in den 80er, 90er Jahren. Aber dennoch ist es natürlich ja immer noch ein Thema. Wenn wir jetzt erstmal so die nackten Zahlen mal betrachten, wo stehen wir denn da in Deutschland und in Berlin? Also wie viele Menschen sind denn HIV-positiv? Was weiß man darüber?
Ja, also in Deutschland wir haben jetzt die Zahlen von Ende 2019 vorliegen, sind insgesamt 90.700 Menschen nach der Schätzung des RKIs HIV-positiv. Davon wissen knapp 80.000, dass sie positiv sind und 10.800 wissen es aktuell noch nicht. Das ist das, was uns sozusagen als Thema immer total interessiert, wie viele Menschen sind sich dessen bewusst, dass sie positiv sind, haben eine Diagnose und wie viel vermuten zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass sie positiv sind, obwohl sie es sind. So, das ist also eine Zahl, auf die wir immer sehr gucken. Für Berlin sieht es in der Verteilung eigentlich sogar ein bisschen besser aus. Wir haben insgesamt 16.500 positive HIV-positive Menschen in Berlin geschätzt und davon sind knapp 9% zurzeit nicht in dem Wissen, dass sie HIV-positiv sind.
Also nicht getestet sozusagen, ja.
Genau, sind nicht getestet, nicht diagnostiziert.
Und was weiß man über, es ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber was weiß man über, wen betrifft HIV und AIDS eigentlich überproportional? Also sind das, ja, aus der queeren Community, das Schwule, also so, wer ist da die Hauptgruppe? Kann man das mhm. aufschlüsseln?
Deutschlandweit und noch ein bisschen stärker auch in Berlin sind es Männer, die Sex mit Männern haben. In dem Kontext aber durchaus auch Transmenschen, die eine besonders starke Betroffenheit haben, weniger stark Heterosexuelle und Menschen, die intravenös Drogen gebraucht haben. Muss man aber sagen, auch wenn wir auf die Zahlen gucken und einen Blick werfen in die letzten Jahre hinein, dann können wir zumindest sagen, dass im Bereich der Männer, die Sex mit Männern haben, die Zahl der Neuinfektionen sinkend ist, während sie aktuell in dem Bereich der Menschen, die intravenös Drogen gebrauchen, leicht steigt. Also es gibt Veränderungen und es gibt auch im Grundsatz erstmal eine gute Tendenz nach wie vor. Wir haben uns wegen der PrEP eigentlich gewünscht, dass wir jetzt so langsam einen stärkeren Abfall sehen können. Du hast es vorhin angesprochen, wie sieht die mediale Darstellung aus? Das Thema PrEP ist in den letzten Jahren, fand ich, sehr medial sehr gut präsent
gewesen. Kommen wir nachher noch drauf.
Na genau.
Aber weil du das jetzt auch gerade erwähnst, also das sind jetzt, wenn ich richtig verstehe, jetzt auch dann die Hauptansteckungswege, also dass Menschen Drogen gebrauchen oder Männer Sex mit Männern haben. Also das ist jetzt, was man jetzt weiß, die Hauptansteckungsquellen. So.
Also die Hauptansteckungsquelle ist definitiv bei HIV Sex. Also Sexualität zwischen Menschen. Klar. Und Transmission über Blut, also sprich über Needle-Sharing, ist ein Weg in einer kleinen Gruppe.
Und wenn du jetzt mal so überlegst, also nun haben wir ja am Anfang das Video gehört, gibt es denn jetzt eigentlich so eine stärkere, schwächere Awareness, wie man im Englischen sagt, oder so ein Bewusstsein für das Thema in der queeren Community? Oder hat das abgenommen eben drum, weil medial nicht mehr so stark darüber berichtet wird? Wie ist denn so allgemein gefragt dein Eindruck da?
Also mein Eindruck in der queeren Community ist, dass es ein Awareness gibt für das Thema, dass es aber auch immer noch viele Fragen gibt, gerade wenn du sagst queer. Also wir haben ja nicht nur MSM, Männer, die Sex mit Männern haben, sondern wir haben auch Menschen, die sich trans definieren, Non-Binaries. Da gibt es, glaube ich, nach wie vor relativ viele Fragen zu Transmissionswegen und auch gerade im Bereich Trans relativ wenige Studien. Ich glaube, da müssten wir noch deutlich nachlegen. Die Deutsche AIDS-Hilfe hat eine super schöne Kampagne, die heißt Wissen verdoppeln. Und die zielt darauf ab, dass das Wissen, dass HIV unter erfolgreicher Therapie nicht übertragbar ist, sich in der Gesamtbevölkerung verbreitet. Da hatten wir im 2017 eine Erhebung, dass das genau 10% der Menschen wissen. Das waren wahrscheinlich relativ vermutlich
viele. Also von allen Menschen meinst du?
Von allen Menschen. Das waren wahrscheinlich relativ viele in der queeren Community.
Ja.
Inzwischen sind wir bei 18%. Das ist schon fast eine Verdoppelung. Und dieses Jahr zielen wir darauf ab, diese 18% nochmal zu verdoppeln. Von daher an dieser Stelle, spread the word. HIV ist unter erfolgreicher Therapie nicht übertragbar. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die wir über die Medien sehr stark verbreiten müssen und wo wir auch noch echt nachlegen können.
Ja, gut, das spricht heute ja auch so ein bisschen dazu. Aber wenn du jetzt sagst, dass da noch viele Fragen offen sind oder dass da so eine Unsicherheit oder Unwissen, muss man ja auch sagen, besteht, geht es dann auch so durch alle Altersgruppen? Also man könnte ja so ein bisschen klischeemäßig jetzt denken, okay, die Jungen, die wissen das vielleicht nicht so, weil sie die 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts da auch als AIDS so ein Riesenthema war, wie nicht mehr kennen. Aber wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Wahrscheinlich geht es dann doch durch alle Altersgruppen auch, dass man das nicht so ganz genau weiß, manche Dinge, ne? Oder wie ist dein Eindruck?
Ich glaube, die Risiken sind in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich. Also sprich, als junger Mensch muss ich natürlich aufgeklärt werden. Wir müssen jede Generation neu aufklären und auch mit Medien, die sie ansprechen, mit einer Sprache, die die Generation jeweils anspricht, mit den unterschiedlichen Themen, die die Jugendlichen zu dem Zeitpunkt auch bewegen. Das ändert sich ja auch im Laufe der Jahre. Eine junge Frau, die zur Frauenärztin geht beispielsweise, kriegt wahrscheinlich STI-Checks angeboten. Ist die Frau über 25, wird das über die Kasse nicht mehr abgerechnet. Das hat zur Folge, dass die Frau zum Beispiel diese Leistung dann selber zahlen muss und entweder super teuer angeboten kriegt. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei den Frauen über 25 vermutlich relativ viele, die nicht so häufig, wie es vielleicht sinnvoll wäre, STI-Checks ganz generell annehmen. So, jetzt stellen wir uns die Frau weiter vor. Jetzt ist sie über 50, geht zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt. Da wird dann vielleicht gar nicht mehr oder so sehr über Sex gesprochen, weil die Assoziationen gar nicht mehr da sind, dass diese Frau vielleicht noch Sex haben könnte oder weil es peinlich ist.
Naja, klar, verstehe schon.
So. Und dementsprechend glaube ich, dass wir sehr unterschiedliche Botschaften auch nochmal in unterschiedliche Altersgruppen senden müssen. Und das Gleiche gilt auch für einen jungen Mann, der zum Arzt geht, zum Hausarzt geht zum Beispiel. Wenn der jetzt nach außen hin offen queer schwul auftritt, wird ihm vielleicht eher ein HIV-Test angeboten ganz generell einfach sozusagen als Frage, wollen wir mal ein Check-up machen. Wenn der Mensch nicht so schwul rüberkommt, vermutlich eher nicht. Also ich glaube, da müssen wir schon sehr genau ausdifferenzieren. An wen adressieren wir dieses Thema?
Ich würde ganz kurz nochmal auf diese, ich sag mal, mediale Repräsentation zurückkommen, weil du gesagt hast, wie, dass man ja so unterschiedliche Gruppen auch unterschiedlich ansprechen muss, dass man ja so eine gewisse moderne Ansprache auch haben muss. Ich habe mich auch gefragt, es gab ja so damals, also ja schon lange her, also jetzt aber 80er, 90er, da gab es ja auch Hollywood-Filme wie Philadelphia oder so, wo das Thema AIDS auch so ganz dick im Vordergrund auch stand. Und da habe ich jetzt so überlegt, das ist ja eigentlich heutzutage wenig der Fall. Also wo ich dann auch gedacht habe, das ist ja dann vielleicht auch so ein Punkt, wo Leute dann auch das Thema jetzt so vergessen oder auch dann irgendwie nicht mehr nachfragen. Also was du gerade eben beschrieben hast oder so. Würdest du dir denn da auch vielleicht ein bisschen mehr wünschen, dass man jetzt auch das Thema mal wieder so, vielleicht auch in irgendwelchen Unterhaltungsformaten oder so dann irgendwie auch mal wieder anspricht, um dann so eine größere Awareness dann hinzubekommen?
Ich persönlich bin gar nicht Fan von dem Mittelpunktthema, sondern ich fände es eigentlich total wichtig, dass das gelebte Realität ist, dass das sozusagen, sage ich mal, in der Soap, in der Nebenrolle mit thematisiert wird und dadurch sozusagen behandelt und aufgerufen wird. Gar nicht so sehr, dass es im Fokus steht, sondern dass es einfach gelebter Alltag ist, dass wir in einer Community leben, in der Menschen HIV-positiv sind und so eben auch in der Realität abgebildet sind. Das heißt, wir haben ja immer entweder sehr stereotype Formate oder es kommt gar nicht vor. Und ich persönlich, wir hätte lieber den Mittelweg.
Und wenn du sagst stereotype Formate, was meinst du da so? Also was stört dich da oder hast du ein Beispiel vielleicht?
Naja, ich glaube, Philadelphia zum Beispiel hat ganz klar sehr stark und sehr dominant ein Bild von HIV und dem Kaposi-Symptom
geprägt. Ja, es war ja geprägt. Die zentrale so. Geschichte gewissermaßen.
Genau, das ist so. Und jeder denkt Philadelphia und jetzt gucken wir uns aus dem Jahr 2020 an, was macht Philadelphia von heute betrachtet mit Menschen vielleicht. Ich glaube nicht unbedingt eine Awareness für die eigene Gesundheit, sondern eher eine, ich sag jetzt mal, Abschreckung-Angstreaktion. Das heißt, Menschen, die heute die Diagnose oder sich heute überlegen, zum HIV-Test zu gehen, fangen wir mal früher an, die heute sich überlegen, zum HIV-Test zu gehen, haben vielleicht genau dieses Philadelphia-Bild im Kopf. So, und das ist eher angsterzeugend und führt vielleicht in der letzten Konsequenz dazu, dass sich jemand vor lauter Angst vor dem Ergebnis eben dann nicht testen lässt. Und eins, was wir heute nun wirklich wissen, ist, das Wichtigste ist, dass Menschen möglichst früh eine Diagnose bekommen und dann eben Zugang auch zur Behandlung bekommen. Weil, und das ist auch Teil der Zahlen, wir haben in Berlin dieses Jahr ungefähr 310 Neudiagnosen gehabt. Davon waren 100 sogenannte Late Presenter, das heißt Menschen, die erst diagnostiziert worden sind zu einem Zeitpunkt, wo das Virus im Körper schon Schäden angerichtet hat. So.
Ah ja.
So, die dann vielleicht auch nicht mehr so auszugleichen sind durch eine gute Therapie. Davon die Hälfte wiederum sind tatsächlich erst im Vollbild AIDS diagnostiziert worden. Das heißt, die sind vermutlich ins Krankenhaus gekommen mit irgendeiner Erkrankung und dort ist dann festgestellt worden, dass das Immunsystem schon ganz deutlich geschädigt worden ist und auch schon schwerwiegende Begleiterkrankungen da sind. Und wenn wir uns das sozusagen mal visualisieren, 310 Leute und davon 100, die eigentlich deutlich früher hätten diagnostiziert werden müssen und nur 210, die wir sozusagen im rechtzeitigen Stadium erwischt haben. Und ich glaube, das macht Philadelphia dann an der Stelle.
Na gut, muss man fairerweise auch sagen, dass es damals natürlich auch nochmal eine ganz andere Bedeutung hatte und dass also die Situation wirklich viel dramatischer, also heute ist es immer, aber ich will noch sagen, das hat natürlich der Film dann auch so transportiert, auch diese Stimmung damals, die herrschte. Ne? Es ist ja, der ist ja von 92, glaube ich, also der ist ja schon fast 30 Jahre alt, also muss man nur fairerweise an der Stelle auch sagen. Ne?
Nein, so. Ich glaube auch, dass der damals wichtig gewesen ist. Und vielleicht hast du da an der Stelle auch recht, es fehlen die Zwischenbilder. Uns fehlen diese etwas sanfteren Töne, indem wir sagen, HIV ist Teil einer Normalität, in der wir leben, etwas, womit wir umgehen, etwas, wovor es sich nicht lohnt, Angst zu haben.
Na, dass man mit der Krankheit auch leben kann. Also so ein Bild fehlt vielleicht einfach so.
Dass man mit der Krankheit gut leben kann.
Gut leben kann, genau.
Wenn man mit einer guten medikamentösen Versorgung ist, tatsächlich auch ja inzwischen eine durchschnittliche Lebenserwartung hat, wie andere Menschen auch, solange die Therapie sozusagen gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, an der Stelle auch wichtig, ich überhaupt Zugang zu einer Therapie habe. Weil auch in Deutschland haben natürlich nicht alle Menschen Zugang zu einer medizinischen Behandlung.
Was ja in den ärmeren Ländern nochmal ein viel größeres Thema auch ist. So, ne? Also könnte ich mir vorstellen. Ne?
Also teilweise ja, teilweise auch nein. Also wir haben auch Kranken, also ich sag mal, mein Lieblingsbeispiel ist Portugal. Ich glaube jetzt nicht, dass Portugal reicher ist als Deutschland. Ich habe jetzt die Statistik nicht verglichen, aber dort erhält jeder Mensch, der HIV-positiv ist, eine Behandlung. Egal, ob er krankenversichert ist oder nicht. Das machen wir in Deutschland noch anders zurzeit.
Ah ja, interessant. Ich würde gerne mal auf das Thema PrEP kommen, das hast du ja vorhin schon erwähnt. Das ist ja in der schwulen Community ein großes Thema, also die Pille als Vorsorge jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt, also dass man eben auch Sex ohne Kondom haben kann und dann so auf der sicheren Seite ist, auch das jetzt mal in Anführungszeichen gesetzt. Aber erstmal die ganz allgemeine Frage an dich, so wie beurteilst du das? Also es ist ja sicherlich ein medizinischer Fortschritt, muss man ja erstmal so feststellen, so, ne? Aber wie bewertest du das oder empfehlt ihr das auch als Berliner AIDS-Hilfe?
Also grundsätzlich an der Stelle, für uns als AIDS-Hilfe ist es großartig, weil wir haben ein Werkzeug mehr in der Möglichkeit der Prävention. Na, also die klassische Botschaft, mach's mit, benutze ein Kondom, vertreten wir ja nach wie vor. Aber mit der PrEP habe ich natürlich die Möglichkeit, nochmal völlig selbstbestimmt für mich zu schützen. Und das ist, finde ich, ein in dem Fall sehr nützliches Tool. Das ist ja ein Wirkstoff, der lang erprobt ist, der seit Anfang der 2000er in der HIV-Therapie eingesetzt worden ist. Das heißt, wir haben sehr viele Studien dazu, dass wir auch über das Nebenwirkungsprofil und so weiter Bescheid wissen. Von daher würde ich sagen, ja, das ist ganz deutlich ein Fortschritt.
Aber das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Ich glaube, da gibt es ja wirklich auch noch viele Fragen, Unsicherheiten auch. Wie ist denn das mit den Nebenwirkungen? Also ich meine, es ist ja letzten Endes ja auch ein Medikament, muss man ja einfach mal sagen. So, ne? Also es ist ja was anderes, als wenn ich ein Kondom benutze. Ist denn das verträglich oder kommt das irgendwie auf deine Vorerkrankungen an? Also ich denke, das ist wahrscheinlich wirklich sehr stark davon abhängig, in welchem gesundheitlichen Zustand du bist, oder?
Naja, also wenn du das einnehmen möchtest, brauchst du eine ärztliche Begleitung. Punkt. Es gibt keine Wirkung ohne eine Nebenwirkung. Das ist auch klar. Das ist bei jedem Medikament so. Ich vergleiche es eigentlich immer ganz gerne mit der Antibabypille. Wenn ich mir den Beipackzettel der Antibabypille nehme und den der PrEP, ich persönlich würde dann in dem Fall die PrEP bevorzugen oder bevorzuge in dem Punkt die PrEP. Du hast natürlich Nebenwirkungen, insbesondere auf die Niere, die besonders kontrolliert werden muss. Und das erfolgt dann ja im Rahmen der regelmäßigen Begleituntersuchungen. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, die Menschen, die die PrEP nehmen, sind regelmäßig auch in einem STI-Check. Also von daher würde ich sagen, es gibt Nebenwirkungen und die muss ich mir auch bewusst machen. Wir finden es als AIDS-Hilfe ja total wichtig, immer in den Vordergrund zu stellen, die informierte Entscheidung. So, und wenn ich mir dessen bewusst bin, dazu eine gute Aufklärung gehabt hat, glaube ich, ist die PrEP eine gute Möglichkeit neben anderen.
Habt ihr eigentlich Erkenntnisse drüber? Also das ist ja auch so ein Punkt, der immer mal wieder dann in Artikeln oder so erwähnt wird. Also dass jetzt so die Geschlechtskrankheiten ansteigen durch PrEP angeblich. Das weiß ich nicht, welche Zahlen man da jetzt so kennt oder so. Aber das ist ja sicherlich eine nicht so schöne Begleiterscheinung davon. Also welche Kenntnisse habt ihr da?
Ich glaube nicht, dass es eine direkte Begleiterscheinung des Einsatzes der PrEP ist, sondern es gibt einige Studien, die darauf hinweisen, dass durch die PrEP mehr gescreent wird und dann wird natürlich auch mehr diagnostiziert. Das ist logisch. Das ist aber deswegen nicht kausal mit der PrEP im Zusammenhang zu setzen. Das muss man, glaube ich, an der Stelle schon differenzieren. Und ganz davon, also völlig unabhängig von der PrEP, und dafür liegen die aktuellen Zahlen noch nicht vor. Aber wir haben natürlich in Berlin seit Jahren einen Anstieg der Syphilis. Mhm. Der ist jetzt auch durch die PrEP nicht weniger geworden. Also ich glaube, auch da.
Also es war schon vorher da, meinst du jetzt so?
Das war auch schon vorher da, genau.
Verstehe, okay.
Ich glaube, auch da gilt, es lohnt sich, regelmäßig einen Check-up zu machen, je nachdem, wie aktiv ich sexuell bin.
Klar,
alle halbe Jahr. Jedes Jahr oder wenn ich nicht so aktiv bin oder auch nicht so sehr in einer Risikogruppe Sex habe, dann vielleicht alle 2 bis 3 Jahre. Aber je nachdem macht es, glaube ich, so schon Sinn, sich auch wirklich testen zu lassen.
Klar. Na gut, ich meine, was hier vorhin gesagt, also ich meine, wie du gesagt hast, wenn man jetzt zum Arzt geht, der wird ja sicherlich dann auch eine Beurteilung da dir einfach geben, also ob das für dich überhaupt in Frage kommt, wenn man eine Vorerkrankung hat, ist ja mit jedem Medikament so, ne, kommt es unter Umständen ja vielleicht für dich dann nicht in Frage, ne? Also das ist dann halt, muss der Arzt entscheiden dann, ne?
Genau. Und ich finde, da ist total wichtig, dein Diskurs mit dem Arzt, dass du immer mit dem Arzt im Gespräch bist und dann, gut, der Arzt sagt, ob das möglich ist und du entscheidest ja oder nein, ich will das oder ich will das nicht. Es ist eine Methode für mich oder es ist keine.
Mhm. Ja, man muss es ja, glaube ich, auch sowieso dann kontinuierlich einnehmen auch, ne, damit dieser Schutz auch gewährleistet ist. Ne? Also du darfst es nicht unterbrechen, glaube ich. Ne?
So. Das ist unterschiedlich für Männer und für Frauen. Also sprich, Frauen müssen es aktuell nach der aktuellen Richtlinie kontinuierlich einnehmen. Für Männer, die Sex mit Männern haben oder überhaupt generell für Männer, gibt es noch ein Einnahmemuster, das, sage ich mal, schwer vorstellbar in Corona-Zeiten. Aber angenommen, ich plane jetzt einen langen Urlaub irgendwo und plane in der Zeit halt ganz viele Begegnungen, dann könnte ich auch quasi vorm Urlaub oder vorm Partywochenende 2 Tage vorher anfangen in einem bestimmten Einnahmemuster. Das einnehmen, das Partywochenende machen und nach dem Wochenende noch 2 Tage weiternehmen und danach wieder pausieren bis zum nächsten geplanten Partywochenende. Aber das ist also ein spezielles Muster, darüber sollte man sich denn, das machen wir jetzt nicht im Podcast, die genaue Aufklärung, sondern da hilft, glaube ich, dann eine Beratung zum Beispiel in der AIDS-Hilfe oder auch beim Arzt.
Klar, logisch, ja.
Dass man das sich wirklich auch nochmal genau erklären lässt.
Ich würde gerne jetzt ein kleines bisschen das Thema mal wechseln und zwar, ich würde gerne mal über die Menschen sprechen, die bereits HIV-positiv sind und zwar also über deren Lebensrealität, sage ich jetzt mal. Wie ist denn dein Eindruck so, was so die Akzeptanz angeht, also zum Beispiel, wenn man sich jetzt ans Umfeld Arbeitsplatz denkt, ist das deiner Ansicht nach immer noch so ein Problem, sich damit zu outen? Also ist es immer noch ein Tabuthema? Wie ist so dein Eindruck? Also weil das ist ja für die Menschen ja einfach wichtig dann auch, ne? Also in ihren Lebenszusammenhängen, Realitäten und so.
Also meiner Einschätzung nach, die Menschen, mit denen ich so spreche, die wenigsten sind tatsächlich in der gesamten Firma out. Also es gibt solche Menschen und die kommen da auch häufig sehr gut mit klar, weil das, was offensichtlich ist, kann natürlich auch angesprochen werden. Das heißt, man hat selber nicht mehr so eine Schere im Kopf. Wem habe ich das jetzt schon gesagt und wer darf es wissen und wer darf es nicht wissen? Das kann eine Erleichterung sein und es gibt andere, die für sich ganz klar entscheiden, ich habe 1, 2 vertraute Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich das besprochen habe, denen ich dann vielleicht auch mal sagen kann, oh, mir geht's gerade nicht so gut, weil, oder die nicht verwundert gucken, wenn ich zwischendurch irgendwie ein Medikament einnehmen müsste. Und es gibt nach wie vor, der überwiegende Teil ist am Arbeitsplatz meiner Erkenntnis nach nicht offen, weil sie ganz klar Angst haben, Befürchtungen haben vor Nachteilen, davor nicht befördert zu werden, als nicht so belastbar eingeschätzt zu werden, auch wenn das nachweislich nicht so ist. Aber wir wissen ja, so wie ich eine bestimmte Information über mich rausgebe, geht beim Gegenüber vielleicht auch genau diese Vorurteilsschiene dann jeweils los. Und von daher trennen viele Menschen da und sagen, das ist mein Privates und meine Krankengeschichte oder meine Gesundheit geht in dem Sinne meinen Arbeitgeber ja auch nichts an.
Nee, klar, das wäre ja mit anderen Krankheiten auch so. Aber ich habe mich nur gefragt, wie, ob das jetzt, was du jetzt gerade eben erwähnt hast, also ob das nicht dann einfach auch so ein Thema ist, wenn es einem dann gerade mal nicht gut geht und so und es ist jetzt vielleicht möglicherweise jetzt dann auch, wie auch öfter mal vorkommt. Also ich meine, es ist halt so ein bisschen die Frage, wie man da am besten mit umgeht. Ne? Also ich denke, das ist natürlich schon so ein Thema, wo ich mir vorstellen könnte, man muss es dann vielleicht manchmal auch dann, ja, bestimmten Leuten vielleicht sagen, den Kollegen oder so. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich auch sehr stark dann auch vom Arbeitsumfeld abhängig.
Es ist vom Umfeld abhängig und es ist natürlich eine Frage, was wirkt denn stärker? Die Stigmatisierung, die ich eventuell erfahre oder die Angst vor Stigmatisierung in mir selber? Und also die out sind, haben im Nachhinein häufig von der Erleichterung gesprochen, die sie erlebt haben, weil es gar nicht so schlimm wurde, wie sie es vielleicht vorgestellt haben im Vorfeld. Aber das kann im Endeffekt ja nur jeder für sich selber entscheiden.
Ist klar, ja. Hast du eigentlich da eine Zahl im Kopf? Ja, gibt es da eigentlich irgendeine Umfrage zu? Irgendwie wurde man es mal abgefragt? Das ist wahrscheinlich auch schwierig abzufragen. Ne? Aber
es gibt eine Umfrage der Deutschen AIDS-Hilfe. Die machen auch tatsächlich gerade wieder Interviews zu einer neuen Runde. Da interviewen HIV-Positive, andere HIV-Positive. positive zu ihren Erfahrungen. Dummerweise habe ich diese Zahl für dieses Interview leider nicht vorbereitet und habe sie nicht im Kopf.
Okay. Was ja bei HIV und AIDS ja nun auch logischerweise ein Thema ist, ist ja auch eine soziale Frage. Also die Frage, trifft eigentlich HIV und AIDS stärker die Armen oder anders formuliert bestimmte Schichten stärker, die möglicherweise dann vielleicht auch eine schlechtere Gesundheitsversorgung haben. Kann man das heute eigentlich noch so sagen oder ist im Laufe der Jahre, Jahrzehnte, ist das besser geworden? Also bezogen jetzt auf Deutschland und Berlin meine ich jetzt.
Mhm. Andersrum, es ist schlechter geworden. HIV und AIDS werden immer mehr eine Armutserkrankung. Das hat verschiedene Gründe. Also wenn wir tatsächlich in die 80er Jahre zurückgehen, dann hat HIV zuerst Menschen getroffen, die finanziell relativ gut ausgestattet waren, die reisen konnten, die gut vernetzt waren, die in intellektuellen Zirkeln zum Teil auch unterwegs waren, zu dem Zeitpunkt, wo wir noch nicht wussten, wie sieht es mit den Übertragungen aus und so weiter. Das war sozusagen quasi am Anfang die Gruppe. Und inzwischen erleben wir immer mehr, dass schlechter Zugang zu gesundheitlicher Versorgung, schlechter Zugang zu Information und Aufklärung, prekäre Arbeitsverhältnisse, Sexarbeit, alles Settings sind, dass tendenziell immer mehr Menschen in Armut sozusagen betroffen werden.
Also in schwierigen Lebenssituationen.
In schwierigen Lebenssituationen betroffen werden. Und andersrum muss man sagen, dass natürlich eine HIV-Infektion über viele Jahre, wenn ich vielleicht zu einem frühen Zeitpunkt verrentet worden bin und gerade mal mit einem Grundeinkommen lebe, natürlich auch dann nochmal prekäre Verhältnisse dann im Endeffekt zur Folge hat, weil das wissen wir auch, mit wenig Geld über 1-2 Jahre auskommen, kann man mal ganz gut, aber wenn das über 10, 20, 30 Jahre wird, klar, dann wird es irgendwann schwer und dann legt sich das natürlich auch in der Gesundheit wieder nieder. Also wie oft kann ich dann irgendwie eine Kur machen, in die Sauna fahren, wie oft kann ich irgendwie entspannende Dinge tun? Das sind natürlich Ressourcen, die habe ich eher, wenn ich besseren finanziellen Background habe.
Und wenn du jetzt sagst, dass sie das so verschlechtert hat, hast du dafür eine Erklärung? Also ich habe das jetzt so verstanden, wie du das gesagt hast, dass sich das quasi verschoben hat zu bestimmten Schichten. So kann man das so sagen? Also dass quasi so da die Krankheit sich quasi da so in bestimmte Schichten jetzt verlagert hat. Kann man das so formulieren?
So krass würde ich es nicht formulieren, sondern ich würde eher sagen, dass das trifft auch nicht nur HIV und AIDS, das ist eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Thema. In dem Moment, wo ich direkt am Hermannplatz in der Sonnenallee wohne, habe ich eine deutlich, deutlich niedrigere Lebenserwartung im Schnitt, als wenn ich in Dahlem wohne. Also das kann man schon innerhalb einer Stadt sehen, dass je nachdem, wie gut und gesund das Lebensumfeld ist, sich das natürlich direkt auch auf die Gesundheit der Menschen auswirkt. Und zwar in Lebensjahren. Also es geht, glaube ich, bis zu 10 Jahre von der Streuung her.
Was es schon mit vielen Dingen zu tun hat, wie auch Ernährung, Wohnsituation, so eine Dinge wahrscheinlich auch, ne?
Genau, also wir haben in der Gesundheitsforschung so einen Bereich, das geht um Resilienzforschung. Also wie gut kann ich damit umgehen, wenn ich ein schwieriges Lebensereignis zum Beispiel habe, wenn ich einen Verlust eines Freundes habe. Und wenn ich mir das angucke, dann sind natürlich die Menschen in der Regel resilienter, die Zugang zur Bildung hatten, die finanzielle Ressourcen haben und dementsprechend, um es jetzt wieder auf das Thema HIV zu lenken, je weniger Zugang ich zu Aufklärung und Information habe, je schlechter ich Zugang zur gesundheitlichen Versorgung habe, desto stärker wirkt sich das auch darauf aus, wie oft ich zum Arzt gehe und wie gut ich verstehe zum Beispiel, was mir da erklärt wird.
Ist das eigentlich für euch als Berliner oder als deutsche AIDS-Hilfe auch ein Problem, also diese Menschen zu erreichen? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man die vielleicht auch schwieriger erreicht mit so Aufklärungskampagnen, Beratungen etc. Also das, wie sind da deine Erfahrungen?
Das sehe ich tatsächlich anders. AIDS-Hilfe ist als Begriff sehr geprägt und wenn ich die Menschen beschreibe, die zu uns kommen, dann sind es sehr viele aus genau diesen Zielgruppen, die in der Gesellschaft marginalisiert werden. Das hat einerseits sicherlich was mit der Marke zu tun, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Begriff Hilfe zu tun. Also und es hat was damit zu tun, dass, ich sag mal, der gesunde HIV-Positive, der keine Probleme am Arbeitsplatz hat, der keine Probleme finanziell hat, der keine Probleme im mit seinem Vermieter oder so, der muss gar nicht zu uns kommen. Das heißt, wir erreichen tatsächlich die Menschen, die einen hohen Hilfebedarf haben. Das heißt, wir sehen natürlich auch überproportional viel, zum Beispiel Menschen, die keine Krankenversicherung haben.
Ah ja. Und denen könnt ihr dann auch helfen mit Angeboten, die dann da in der jeweiligen Situation dann sinnvoll sind?
Das erste Angebot an dieser Stelle und unser ganz großes Kämpfen seit Jahren ist, diese Menschen wirklich auch jeweils wieder zu versichern. Wir haben durch das Land Berlin mit der Klevingstelle da jetzt auch einen guten Kooperationspartner bekommen, der dieses Ziel sozusagen vorrangig hat, Menschen in Krankenversicherung zu bringen. Wir machen das aber auch nach wie vor und seit vielen Jahren auch sehr erfolgreich. Das geht nicht für alle. Mhm. Und auch da setzt das Land Berlin eben mit der Clearingstelle an und auch mit perspektivisch dem Checkpoint BLN, dass wir wirklich Menschen versorgen können, auch mit Medikamenten, wenn sie aktuell nicht krankenversicherbar sind. Also quasi über, sagen wir es mal als Bild, anonymen Krankenschein.
Verstehe. Jetzt müssen wir ja noch auf das andere Thema kommen, was uns natürlich in diesem Jahr schwer beschäftigt, uns alle. Ach so. Ist natürlich Corona, logischerweise. Ich würde gerne mal bei dem Themenkomplex mal so anfangen. Und zwar, es ist ja schon eine ganze Weile her, aber ich kann mich noch dunkler, war ja noch ganz jung, jetzt kleiner, aber erinnern, so dass bei AIDS am Anfang ja auch es eine Menge Vorbehalte gab, eine Menge Vorurteile, auch Panikmache, würde ich sogar behaupten. Also weil man eben nicht wusste, wie man sich ansteckt, wie ist diese Krankheit. Da war jetzt so mein Eindruck, da gab es auch schon so mehrere Artikel drüber, dass so am Anfang der Corona-Krise das auch so ein bisschen vergleichbar war, was diese Unsicherheit angeht. Würdest du das auch so sagen?
Ja, das würde ich auch so sagen. Also die Unsicherheit, ich meine, das ist ja auch eigentlich ganz logisch. Da ist eine, in Anführungsstrichen, neue Krankheit. Niemand weiß, wie sie funktioniert. Niemand weiß, was man dagegen machen kann. Und ganz blöd, niemand weiß, wie sie übertragen wird, so genau. Dass das unsicher
und wie tödlich
macht.
Sie ist, wusste man ja auch nicht, ne? Also am Anfang, ne? Also wie gefährlich sie ist.
Ja, und wie sich das weiterentwickelt und welche Langzeitfolgen sie hat. Also die Liste können wir, glaube ich, noch lang ausführen, was wir alles nicht wussten.
Und was wir immer noch nicht wissen, teilweise wahrscheinlich, aber gut, ja.
Hätte ich jetzt positiv gesagt, inzwischen wissen wir doch einiges.
Eine Menge, stimmt.
Und ich glaube, das wirkt sich auch tatsächlich aus. Also wenn man jetzt versucht, sich mal irgendwie in den März zurückzudenken oder in den Februar und gedacht, scheiße, na, also was haben wir vermutet? Ich glaube, wir sind schon in manchen Punkten etwas handlungssicherer geworden. Und, was man, glaube ich, im Vergleich auch sagen kann, wir haben sehenden Auges bestimmte Fehler wiederholt, die wir in den 80er Jahren auch gemacht haben. Das heißt, die erste Kommunikation, die wir gemacht haben, ist zu sagen, es gibt Risikogruppen. Mhm. Also in dem Fall Menschen über 65.
Die vulnerablen Gruppen, die sogenannten.
Die sogenannten vulnerablen Gruppen, genau. Und natürlich ist es wichtig zu definieren, dass es Menschen gibt, auf die man besonders aufpassen muss. Aber ich glaube, die Prävention und der Schutz ist eine Gesamtleistung. Und in dem Moment, wo ich auf Risikogruppen fokussiere, erlaube ich den anderen quasi, sich nicht betroffen zu fühlen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler an der Stelle.
Weil ja, das ist ja die große Debatte, die ja immer noch eigentlich geführt wird, auch, ne, wie man es macht. Ne? Also ob man sozusagen da so auf diese bestimmten Gruppen sich fokussiert oder eben auf die Gesamtbevölkerung. Ne? Mhm. Also ich glaube, die Debatte ist ja eigentlich immer noch nicht zu Ende geführt, so wenn man so manche Debatten so verfolgt.
Richtig, aber da habe ich eine ganz klare Position. Ich finde ganz deutlich, Prävention kann nur eine Gesamtleistung sein der gesamten Bevölkerung und jeder muss seinen Teil, den er dazu beitragen kann oder sie dazu beitragen kann, auch tatsächlich dann an dieser Stelle erbringen. Und da haben wir unterschiedliche Aufgaben. Die einen können super gut kommunizieren, die anderen können sich vielleicht besser zurücknehmen oder andere motivieren, sich zurückzunehmen in bestimmten Bereichen. Aber ich glaube, das müssen wir schon als Gemeinschaft schaffen, als Community.
Klar. Und würdest du eigentlich sagen, also wenn ich jetzt weiß, ich bin positiv und bin aber auch in Behandlung und bin auch da jetzt gut, also eingestellt, jetzt in Anführungszeichen so medikamentös und so weiter, gehöre ich dann mit meiner HIV-Diagnose eigentlich auch zu so einer vulnerablen Gruppe oder würdest du dann sagen, das ist eigentlich dann so wie ja, bei allen möglichen anderen Menschen auch?
Das haben wir gestern Abend mit Kaikavos Araste und Hartmut Stocker in der medizinischen Reise diskutiert. Da müssen wir ja ganz, können wir ganz klar sagen, wenn du HIV-positiv bist und gut eingestellt und unter Therapie, dann bist du so aufgestellt quasi wie jeder andere. Das Entscheidende sind, gibt es zusätzliche Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, starkes Übergewicht, also zusätzliche, da sind wir wieder bei Risikofaktoren, Alter, Lebererkrankungen etc. Also wenn das da ist und du HIV-positiv bist, dann bist du in der Gruppe drin, ansonsten nicht.
Verstehe. Ist das eigentlich für euch, also weil ja nun logischerweise ja Corona nun in diesem Jahr ja so alles überlagert hat, medial und so, ist das für euch jetzt eigentlich auch in diesem Jahr schwierig gewesen, was so Aufklärungsarbeit oder so angeht, also im Sinne von, dass Corona jetzt einfach so im Vordergrund stand, dass ihr da schwer durchgedrungen seid oder sind die beiden Themen dann schon so ein bisschen miteinander verknüpft auch? Also wie war so dein Eindruck?
Was die mediale Aufmerksamkeit anbelangt, würde ich sagen, das war dieses Jahr weniger. Wobei es gibt trotzdem mediale Aufmerksamkeit. Es war auch weniger, was die Spendenaufmerksamkeit anbelangt. Wir haben unsere Benefits-Events zum Beispiel ja auch gar nicht durchführen können in diesem Jahr. Also ich glaube, da ist schon ein deutlicher Unterschied. Wenn ich es jetzt mal auf die lange Sicht betrachte, wäre natürlich mein Wunsch, dass wir dieses Jahr eine ganze Menge auch gelernt haben über Prävention, dass wir eine Menge gelernt haben über Viren ganz allgemein und dass es Übertragungswege gibt und was eine PCR ist und ein Schnelltest und so weiter. Dass uns das vielleicht auf die lange Sicht tatsächlich auch nützt im Bereich HIV, das würde ich mir sehr wünschen, dass wir das nicht nächstes Jahr dann alles wieder schnell vergessen, sondern tatsächlich aus diesem Jahr auch ein Learning mitnehmen, dass wir dann auf andere Bereiche auch übertragen, auch im Sinne von auf die eigene Gesundheit achten, weil das kann ja im Endeffekt nur ich selber.
Ja, klar.
Das ist meine Verantwortung.
Und würdest du da eigentlich auch sagen, dass so, also sprechen wir ja auch ganz viel über die Impfung und über die Nebenwirkungen oder wie wirkungsmächtig also so eine Impfung dann halt auch ist. Also das weiß man ja wirklich noch nicht so abschließend in dem Moment. Würdest du ja eigentlich auch sagen, dass da möglicherweise auch was HIV angeht, was nachkommt? Also eine HIV-Impfung in dem Sinne gibt es ja nicht oder noch nicht. Wie ist eigentlich da der Stand der Forschung bei dem Thema?
Eine HIV-Impfung gibt es immer noch nicht, es wird weiter geforscht, aber die Forschung zu diesem Impfstoff, die gibt es jetzt auch schon seit über 30 Jahren und es sieht jetzt auch nicht so aus, dass diese neuen Systeme, die jetzt für Corona gefunden worden sind, sich eins zu eins auf HIV übertragen lassen. Vielleicht auf andere Impffragen schon, aber bei HIV sieht es im Moment noch nicht so aus. Dazu ist quasi der Virus zu kompliziert für diese Art der Lösung.
Ah ja, ja, aber ich habe das nur gefragt, weil es ist interessant, aber also wo schon so lange geforscht, irgendwie kommt man da gar nicht voran, was ja irgendwie.
Wie lange forschen wir an Tuberkulose? Das finde ich fast noch größer. Also eigentlich
ja,
ich
oder
das
Krebs größeren. Oder so, ja klar.
Ja, für Krebs kann es sein, dass der Impfstoff tatsächlich, der kommt ja ursprünglich tatsächlich aus der Krebsforschung.
Ja, ja, genau.
Das könnte sein, dass es da tatsächlich auch einen Durchbruch gibt. Das wäre natürlich großartig, aber ich sag mal, als weltweites Gesundheitsthema neben HIV, was weltweit unglaublich viele Menschen betrifft, aber eben eher in ärmeren Ländern ist das Thema Tuberkulose. Und da forschen wir, ich glaube, seit 100 Jahren an einem Impfstoff und haben noch nichts wirklich Durchschlagendes.
Ja, da kann man irgendwie nur hoffen, ne? Aber das ist, aber klar, ich habe nämlich auch neulich so einen Artikel gelesen, wo dann stand, dass es so eine Parallele gibt, also Krebs und Corona, dass das irgendwie ein bisschen dann für ein paar Bundes, aber beim Thema HIV müssen wir dann offenbar noch warten. Jetzt hast du auch schon ein bisschen das Schlusswort vorweggenommen, weil du gesagt hast, dass du dir wünschst, dass dieses Bewusstsein bei Corona jetzt irgendwie auch sich möglicherweise hoffentlich fortsetzt im nächsten Jahr. Also wäre jetzt so meine Frage gewesen an dich, aber am Schluss, was du dir jetzt wünschst, irgendwie so nach diesem schwierigen Jahr, aber das hast du jetzt ja schon so ein bisschen gesagt. So. Was fiel dir denn noch ein vielleicht möglicherweise? Also,
ich habe jetzt drei Wünsche frei. Super, großartig.
Ja gut.
Naja, also als erstes wünsche ich mir natürlich, ich glaube tatsächlich, dass es eine Erkenntnis gibt, dass Gesundheit ein Menschenrecht ist und dass wir uns global und weltweit dafür einsetzen müssen. Als zweites würde ich mir wünschen, dass die Stigmatisierung von HIV-positiven Menschen gen Null geht, dass wir das also einfach mal beenden und dass wir gelernt haben in diesem Jahr, dass das Stigmatisieren uns wirklich nicht weiterbringt, sondern eher mehr Probleme schafft. Und als drittes, etwas kleinerer Wunsch, würde ich mir natürlich auch Spenden für die Berliner Aidshilfe wünschen.
Ja, das ist natürlich immer eine gute Idee. Wobei, weil ich ja immer ganz brav spende, wenn die Schwestern der perpetuellen Indulgenz vorbeischauen. Aber es ist ja auch so ein Problem. Ich meine, jetzt momentan kann man ja auch nicht ausgehen in irgendeine Bar, dass die da vorbeikommen. Also ist ja auch so ein Punkt, dass jetzt momentan wahrscheinlich das einfach auch jetzt in den Hintergrund ein bisschen gerät, diese Spendenfrage auch. Ne? So ist.
Wir sammeln normalerweise zum Beispiel vor den Theatern. Das ist mal, also wir haben eine Gruppe Moneymaker, das ist eine ganz engagierte Ehrenamtliche, die nach jeder Theatervorstellung im Tipi, in der Bar Jeder Vernunft, im BKA und so weiter dastehen und Spenden sammeln dürfen. Und die Künstler unterstützen uns und damit, dass die Kulturszene ja leider dieses Jahr ihre Hallen wirklich alle schließen musste, sind das natürlich also in der zweiten Linie auch Sachen, die bei uns weggebrochen sind.
Ja. Wo man nur hoffen kann, dass es irgendwie, was nicht, im Frühjahr dann wieder, aber es ist gut, ich glaube, wir müssen jetzt einfach erstmal so ein bisschen ein paar Monate noch durchhalten, das ist, glaube ich.
Ich glaube, wir müssen ein paar Monate uns besonders darauf konzentrieren, dass wir ganz nett zu den Menschen um uns rum sind, dass wir viel telefonieren, dass wir andere Dinge tun, als wir sie normalerweise gerne getan hätten und dass wir da total kreativ sind, und die zu entfinden und ja, dann sehen wir uns halt auf Zoom und hören uns im Podcast. Das ist dann dieses Jahr mal so, aber wir haben, glaube ich, auch eine ganze Menge lernen dürfen.
Das stimmt, ja, das ist, ich glaube auch, also so schlimm es jetzt irgendwie ist, aber ich glaube, es gibt auch irgendwie so Momente, die man einfach mitnehmen kann auf das nächste Jahr. Das stimmt, ja. Ute, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Also in der Hoffnung, dass wir 2021 dann nicht mehr nur sprechen über Corona, aber das Thema AIDS und HIV, das bleibt ja leider erhalten und nicht nur am Welt-AIDS-Tag. Also danke, dass du da warst. Alles Gute. Und also schöne Weihnachtstage und alles Gute fürs nächste Jahr dann. Danke. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und tschüss und bis bald.
Queer as Berlin. Der Schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.